wie Alcazar de Sirga. Wuchtig, wie eine Trutzburg, thront die Kirche Santa Maria la Blanca im Dorfe. Bescheiden ducken sich die Bauernkarten vor ihr. Eine breite, steinerne Freitreppe führt hinauf zum Südportal. Das Portal ist weit von einem hohen Vorbau überdacht. Der tiefgestaffelte, spitzbogige Eingang ist gotisch. Zwei Friese mit mannshohen Figuren reihen sich über dem Spitzbogenportal. Auf dem oberen ist Jesus dargestellt, umgeben von Aposteln und Evangelisten. Auf dem unteren Fries ist in der Mitte Maria. Ihr zur Seite stehen Heilige. Die Kirchentür ist verschlossen. Wir müssen warten, da in Kürze eine Trauung stattfindet. Beim Umrunden des Bauwerkes fällt am südlichen Querschiff eine große Rosette auf. Das Steinfiligran durchbricht die Flächen, die gleichmäßig behauenen gelben Steinquader der hohen Kirchenwände, die sonst außer schmalen Fensterschlitzen ohne Schmuck sind. Die Kirche, die 1288 fertiggestellt wurde, wirkt trotz des gotischen Portals noch sehr romanisch. Ein Pulk Autos drängt in das Bauerndorf, in dem Hühner auf den ungepflasterten Straßen picken, Misthaufen hinter den Lehmhäusern duften und Strohballen sich neben den Scheunen stapeln. Aus den Autos winden sich Scharen von Menschen. Stadtleute, sagen die Dörfler, das sind die Hochzeitsgäste. Es ist also gar keine Dorfhochzeit, fragen wir enttäuscht. Nein, die kennen wir nicht. Die kommen aus Palencia oder Madrid. Reiche Leute, die es sich leisten können. Sie heiraten hier wegen der Folklore. Unser Dörfchen ist berühmt für seine Vergangenheit. Die Hochzeitsgesellschaft, es mögen wohl über 300 Leute sein, treibt großen Aufwand. Eine Musikkapelle spielt mittelalterliche Musik, riesige mehrstöckige Torten werden von Lakaien in höfischer Tracht durch die Menge getragen. Die Einheimischen nehmen an dem Spektakel kaum Anteil. Das sind wir schon gewöhnt, da kommen oft welche, sagen sie. Es ist unecht. Aber wenn es denen Spaß macht? Dafür sind dann fast alle Einwohner zur Abendmesse in der Kirche anwesend. Es ist ein heller Raum. Das gelbe Gestein schimmert warm. Das Licht fällt durch die große südliche Rosette. Starke Pfeilerbündel stützen die Kreuzrippengewölbe. Die Pfeiler drängen sich eng aneinander. Fast entsteht der Eindruck geschlossener Säulenwände. Und trotzdem wirkt der Raum hallenweit und lichtdurchflutet. Als die Gläubigen singen, verstärkt sich die weihevolle Stimmung. Mächtig wie eine Brandung schwingen die Töne durch die Kirche, widerhallen und verebben schließlich. Nach dem Gottesdienst werden wir angesprochen. Wir fallen auf, als einzige Fremde, die an der Messe teilgenommen haben. Da sei eine Feier in einer Bodega, einem Weinkeller, lädt man uns ein. Vier Spanier und wir quetschen uns in ein Auto. Allerdings geht die Fahrt nur 500 Meter weit. Warum sind wir die paar Schritte nicht gelaufen? Frage ich verblüfft. Die Männer lachen. Wozu haben wir denn das Auto? Entgegnen sie entwaffnend. Der Weinkeller ist eine Art Gartenhäuschen mit nur einem Raum, einem winzigen Fenster, der Kamin aber füllt die Hälfte der hinteren Wand aus. Ein großer runder Holztisch und Holzbänke vervollständigen die Einrichtung. Der wichtigste Teil der Bottega liegt unterirdisch, verkünden sie stolz und führen uns eine schmale Stiege hinab in ein tiefes Gewölbe, in dem dunkel und kühl der Wein lagert. Da nehmen wir gleich was mit hinauf, bestimmt Pepe. Er ist Taxifahrer und hat auch das Auto gesteuert. Paco, sein Schwager, ist der Dorfbäcker. Er schlägt die Tücher von zwei großen Bündeln auseinander und zum Vorschein kommen goldgelbe, noch warme Brotfladen. Jaime und Enrique, zwei Bauern, lüften die Deckel von Töpfen und Schüsseln, die sie mitgebracht haben. Lukullische Herrlichkeiten häufen sich auf unseren Tellern. Leberpasteten, Gulasch, Lammfleisch, Würste, Kartoffelsalat. Ich esse für 8 Tage im Voraus. Wir essen und trinken bis weit nach Mitternacht. Die Stimmung ist herrlich. Nach einer Weile fällt mir auf, dass ich die einzige Frau in der Gruppe bin. Wer hat denn das gute Essen gekocht? Frage ich. Synchron ertönt die Antwort: Nuestras Esposas, unsere Ehefrauen. Und wo sind sie? Warum feiern sie nicht mit? Mi esposa, meine Frau, bleibt lieber zu Hause, sagt Paco, der Bäcker. Mi señora, meine Frau, passt auf meinen Sohn auf, stellt Pepe, der Taxifahrer, fest. Mi mujer, meine Frau, würde sich nur langweilen, behauptet Jaime, der Bauer. Und Enrique schließt kategorisch das Thema ab. Die Bodegas sind nur für die Männer da, Frauen kommen hier nicht her, außer tagsüber zum Saubermachen. Aber ich bin doch auch eine Frau, macht es euch nichts aus, dass ich in eurem Heiligtum bin? Nein, überhaupt nicht, wieso? Die Bodegas sind ja nicht für Frauen verboten, sie sind eben einfach nicht mit dabei, weil es so Tradition ist. Früher hatte jede Familie ihren Weinkeller, erzählt Jaime, denn es wurde sehr viel Wein angebaut. Wir lebten vom Weinanbau, aber inzwischen kostet die Weinherstellung mehr, als wir am Verkauf verdienen. Deshalb haben sich die Bauern, so wie auch ich, auf Getreide umgestellt. Damit kann man noch einigermaßen existieren. Wein pflanzen wir bloß zum Eigenbedarf. In meiner Bodega habe ich einen unterirdischen Gang gefunden, berichtet Pepe. Er war halb verschüttet. Ich habe ihn freigelegt und bin etwa 20 Meter weit hineingekrochen. Dann aber hatte ich Angst, er könnte über mir zusammenbrechen. Enrique nickt bestätigend und erzählt: Ich habe den Ausgang eines Tunnels auf meinem Feld gefunden. Als ich Brachland umpflügte, gab der Boden plötzlich nach. Ich fand einen Gang und dem bin ich gefolgt, in der Hoffnung, er würde zu Pepes gut gefülltem Weinkeller führen. Alle lachten. Pepe droht Enrique spaßeshalber: Ich hätte dich schon erwischt, meinen Wein lasse ich mir nicht stehlen, Bürschchen. Wisst ihr denn, wer diese Gänge gegraben hat? Fragt Atze. Die Tempelritter, wer sonst? Behaupten die Männer einstimmig. Die Templer? Zweifle ich. Wieso haben sie sich so viel Arbeit gemacht? Als sie noch mächtig waren, gehörte ihnen hier die ganze Gegend. Sie haben auch unsere Kirche Santa Maria la Blanca bauen lassen. Dann wurden sie verfolgt. Sie haben sich Tunnel gegraben, um bei Gefahr ungesehen flüchten zu können, antwortet Pepe. Woher wissen Sie das? Will Atze wissen. Das erzählen sich die Leute so, antwortet Pepe, aber genau weiß es natürlich niemand. Unsere Gastgeber lassen es sich nicht nehmen, uns per Auto zum Refugio zu bringen. Gleich neben der Kirche liegt ein 2-stöckiges, unbewohntes Gebäude, ohne jedes Mobiliar. Es soll einst ein Palast gewesen sein. Auf dem Boden, der mit Steinkacheln ausgelegt ist, breiten wir Matten und Schlafsäcke aus. Der nächste Tag, der Prozessionstag, ist ein Sonntag. Bis Mittag ist kaum ein Einwohner zu sehen, als sei die Ortschaft in einen Dornröschenschlaf versunken. Atze und ich nutzen den Vormittag, um in die Kirche zu gehen, die wir gestern wegen der vielen Menschen nicht richtig sehen konnten. Nun haben wir genug Muße. Überraschend, wie diesem Kirchenraum die unverputzten Mauern zum Schmuck werden. Da ist die schöne Farbe des Steins, seine Bearbeitung zu gleichmäßigen Quadern und die exakte Verfugung. Doch die sichtbaren Äußerlichkeiten können nicht die hoheitsvolle Stimmung erklären. Auch Santa Maria la Blanca klingt, aber ihre Töne sind andere als die der Kirche St. Martin in Frumista. Die Kirche dort, obwohl nach einem männlichen Heiligen benannt, spielte beschwingte Weisen, zu denen sich ein junges Mädchen im Tanze wiegen könnte. Die Kirche hier trägt einen weiblichen Namen, die heilige weiße Maria, doch ihre Klänge sind männlich, tief, ernst, weise. Sarastros Arie würde gut zu diesem Raum passen. Rätselnd stehen wir in einer Seitenkapelle vor zwei Sarkophagen. Es sind große Steinsärge mit den Skulpturen eines Mannes und einer Frau. Die Frau ist in lange faltige Gewänder aus Stein gehüllt und trägt ein Band um Kinn und Haube. In der Hand hält sie eine Frucht, wahrscheinlich einen Granatapfel. Der Mann hat einen gekräuselten Bart, ein gefälteltes Mundtuch, um seine Hand geklammert das Schwert. Auch er hat ein faltenreiches, steinernes Totenhemd an, das mit einer breiten Borte verziert ist. An den Grabmälern sind Spuren einer früheren farbigen Bemalung erhalten geblieben. Wer mag in diesen Särgen liegen, fragt Atze. Wir entdecken keinen Hinweis. Este son Don Felipe y su esposa Doña Leonora Ruiz de Castro. Es sind Don Felipe und seine Gemahlin Doña Leonora Ruiz de Castro, sagt der Pfarrer hinter uns, den wir zuvor nicht bemerkt haben. Wer waren sie? Wann haben sie gelebt? Der Cura lächelt über unsere eifrigen Fragen. Haben Sie etwa noch nichts von dem Infanten Don Felipe gehört, der 1271 ermordet wurde? Nein, dann wissen Sie auch nichts über seinen Vater, Fernando den Heiligen. Stummes Kopfschütteln unsererseits. Sollten Sie aber, wenn Sie aus Deutschland sind, sagt der Cura streng. Fernando war mit Beatrice von Schwaben verheiratet. So ist also unser Felipe zur Hälfte ein Deutscher. Er war als fünfter Sohn für eine geistliche Laufbahn bestimmt. Zuerst entwickelte sich alles wie geplant. Er machte Karriere und wurde Abt in Covarrubias, später Bischof von Valladolid und schließlich Erzbischof in Sevilla. Doch plötzlich, vor den letzten Weihen, ließ er sich in den Laienstand zurückversetzen. Diesen Sinneswandel soll eine Frau bewirkt haben, Christina von Norwegen, die Tochter König Hakonssons. Wie kam sie hierher? Unterbricht Atze erstaunt. Sie wurde geholt als Braut für Alfons den Zehnten, dem älteren Bruder des Felipe. Doch Alfons, der Thronerbe, wollte plötzlich nichts mehr von der Norweger Prinzessin wissen. Felipe nahm sich der Verstoßenen an. Es muss die große Liebe gewesen sein. Der Priester lächelt und fährt fort. Christina war sehr schön, von hohem Wuchs, mit langen blonden Haaren. Ehrlich gesagt kann man nicht verstehen, warum Alfons, obwohl er der Weise genannt wurde, eine solche Frau abgelehnt hat. Christina und Felipe wollten heiraten. Alfons schien das nun auch wieder nicht recht zu sein. So schlossen sie gegen seinen Willen und ohne das diplomatische Protokoll zu beachten, den Ehekontrakt. Gespannt haben wir zugehört und wagten keine Zwischenfrage. Und was passierte dann? Wie immer bei der großen Liebe, sie kann nicht dauern, sagt weise der Priester. Schon nach 2 Jahren starb die blonde Norwegerin. Bei Covarrubias, in der Nähe von Santo Domingo de Silos, liegt sie begraben. Ach, entfährt es uns beiden voller Enttäuschung. Die Geschichte geht noch weiter, sagt der Cura. Felipe heiratete erneut. Seine zweite Frau, Doña Leonora Ruiz de Castro, liegt hier. Er zeigt auf die Grabfigur. Die Beziehung Felipes zu seinem Bruder Alfonso war seit der ersten Heirat schwierig und bald verschwor er sich gegen den Bruder und König. Wie er gestorben ist, weiß man nicht. Manche Historiker behaupten, Alfons der Weise habe ihn umbringen lassen. Oh, unglaublich, was damals so passiert ist, die reinsten Krimi-Stories, meint Atze. Denken Sie etwa, heute passiert das nicht? Erwidert der Cura. Er weist auf die Grabmäler und fragt, haben Sie sie richtig angesehen? Sie sind einzigartig und wir in Villalcázar sind sehr stolz auf Sie. Einmal wollte man Sie schon zu einer Ausstellung nach Madrid holen, aber unsere Leute haben das nicht zugelassen. Sie meinten, denen in Madrid sei nicht zu trauen. Sie würden dann gleich unsere Särge behalten. Schauen Sie, nicht nur, dass es sehr wenige bemalte romanische Sarkophage gibt, auch die Darstellungen an den Seitenwänden sind wunderbar. Der Künstler hat keinen umlaufenden Fries geschaffen, sondern jede Szene steht für sich, und zwar frontal auf den Betrachter ausgerichtet. Hier die drei Reiter mit ihren Pferden, mit den Köpfen nach vorn. Sie führen den Leichenzug an. Die Sargträger, die Klageweiber, Mönche, Kirchenfürsten, Leonora, die sterbend auf ihr Bett sinkt. Lauter einzelne Bilder. Das sind nur Szenen vom Sterben und Tod, keine einzige Darstellung aus dem Leben von Leonora und Philippe. Als wir die Kirche verlassen, flüstert mir Atze ins Ohr: Also ich finde es total ungerecht, wenn man die Christina so weit weg und allein in Covarrubias begraben hat. Da sie doch die große Liebe des Philippe war, hätte man sie an seiner Seite aufbahren sollen. Auf dem Vorplatz der Kirche formiert sich der Prozessionszug. Alle 1300 Einwohner scheinen versammelt zu sein. Kinder, Frauen, Männer, Alte. Die alten Frauen mit ihren schwarzen Kleidern und schwarzen Kopftüchern, die alten Männer gebeugt mit wetterzerfurchten Gesichtern und schlürfenden Schritten, Fahnen, Stangen, Heiligenbilder werden mitgeführt. Der Zug bewegt sich auf sandigem Weg. Dumpf tönen die Schritte von über 1000 Menschen. Anfangs nur dieses Dröhnen, dann gemurmelte Gebete und schließlich Gesang, schwer und tragisch. Die 3 Kilometer bis zur Eremitage dauert er an. Die Sonne scheint grell und ein stürmischer Wind bläht die Fahnen und stemmt sich den Menschen entgegen. Sie werden sehen, sagt jemand zu uns, die Virgen del Rio, die Jungfrau vom Fluss, wird uns Regen schenken. Ja, bekräftigt eine Frau, jedes Jahr regnet es nach der Prozession. Ich sage auf Deutsch zu Atze, ich glaube, die Virgen del Rio war in heidnischer Zeit eine Regengöttin. Es ist ihr nur ein christlicher Kontext übergestülpt worden. Doch noch immer, nach so vielen Jahrhunderten, vertrauen die Menschen auf ihre einstige Kraft. Die Eremitage selbst enttäuscht mich. Außen ist sie zwar aus klobigen, verwitterten Steinen errichtet, innen aber völlig verunstaltet. Sehr neu und modern. Die Menschenmenge staut sich am Eingang. Die meisten müssen der Messe von draußen beiwohnen. Alle sind heiter, lachen und scherzen. Für sie ist die Prozession eine religiöse Zeremonie, aber auch ein Fest, ein Volksfest. Religion und Leben sind nicht getrennt, sondern eins gehört zum anderen. Die Leute sind stolz auf ihre Jungfrau vom Fluss. Sie haben Geld gespendet, damit die Eremitage innen neu gestaltet werden konnte. Pepe, Paco, Enrique und Jaime erkennen wir kaum wieder. So verändert sehen sie in ihrem Sonntagsstaat aus. Würdevoll stellen sie ihre Esposas, ihre Ehefrauen vor und mit zärtlichem Vaterstolz zeigen sie uns ihre Hijos, ihre Söhne. Gemeinsam gehen wir nach Villalcázar zurück. Dort sind inzwischen Verkaufsbuden, Karussells und eine Tanzfläche aufgebaut worden. Jetzt wird gefeiert, eine Kapelle spielt, die Menschen tanzen, essen, singen und trinken. Nonnen in ihren schwarzen Ordensgewändern lassen sich von einem Kettenkarussell im Kreis drehen.